Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Folge Spitzenschneiden. Mittlerweile Folge
14.
Mit dabei, wie immer,
Daniel.
Der kaum motivierter klingen könnte.
Ich bin mega motiviert.
Und ich, Theresa oder Tink, was auch immer euch lieber ist.
Die verflixte 13. Folge überstanden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und heute.
Gott, es war so warm.
Ja, es war viel zu warm. Heute ist es angenehm, zumindest das Wetter, aber nicht unbedingt das Thema. Wir möchten heute mit euch oder wir wollen über das Thema Kommunalparlamente und ihre Zusammensetzung sprechen. Das klingt jetzt nicht sehr sexy,
das
ne?
Das klingt richtig langweilig. Nee. Also wenn ihr jetzt abschaltet, dann sorry Daniel, das lag jetzt eindeutig an dieser unsexy Ankündigung.
Wir machen es anders, So unrepräsentativ sind Kommunalparlamente. Zu alt, zu männlich, zu deutsch.
Korrekt. Absolut richtig. Also wir haben hier gerade mal in die Listen reingeschaut. Wer tritt denn hier in Essen so an? Wie setzen sich diese Listen zusammen? Und also ich habe es gerade eben schon Daniel gesagt, bei der CDU guckt man rein und man findet erst ab dem 11. Platz eine Person, die 1978 oder später geboren ist. Alle davor, also die 10 Plätze davor, sind alles Leute, die einfach davor geboren worden sind. Also, und in diesen 10 Plätzen ist die jüngste Person aus dem Jahrgang 1965. Jetzt nichts gegen alte Leute, auch die gehören auf Listen. But where are the young people? I wonder, where are they?
Genau, es ist halt so, das sind NRW, aber auch in anderen Bundesländern, man kann auch nach Bayern gucken, die meisten Mitglieder von Kommunalparlamenten, Stadträten, Gemeinderäten und so weiter eben keinen Migrationshintergrund haben, häufig über 55 oder älter sind und Männer, also keine Frauen sind. Das könnt ihr in euren Städten mal googeln, ihr werdet das fast überall finden, irgendeine Statistik dazu finden. Meistens beläuft sich der Frauenanteil mit irgendwas zwischen, wenn es ganz schief läuft, 15% und wenn es gut läuft, mit knapp unter 40 oder sowas. Aber es ist halt nie so, dass es 50% sind, so wie es halt die Einwohnerzahl wäre. Ne? Also meistens stellen die Frauen ungefähr 50% der Einwohner einer Stadt, roundabout. Aber es ist sehr selten, dass so viele Frauen auch wirklich drin sitzen. Und das spiegelt sich fast in allen Parteien wieder. Es gibt ja dann so Parteien wie bei uns, bei der Linken, aber auch die Grünen machen das und andere. Wir haben Quoten.
SPD doch auch, oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Für die Liste wahrscheinlich, für den Rest nicht, wenn ich es richtig gesehen habe.
Also ich scrolle gerade nochmal hoch und schaue in die SPD-Liste. Die Liste scheint quotiert zu sein, wenn ich mir jetzt hier gerade mal so die vorderen Plätze angucke. Ich werde jetzt nicht mehr alles anschauen, weil das sind, glaube ich, 40 Plätze oder so oder noch mehr. 48, ja, ich gucke mir jetzt nicht alles an.
Genau.
Ja, weiter hinten ist sie nicht mehr quotiert. Das sehe ich gerade auf jeden Fall.
Also ist ja auch fast bei jeder Quotenregelung so, dass die weich ist. Das heißt, wenn irgendwann keine Frauen mehr antreten, dass das dann geöffnet wird. Und der Punkt ist aber, dass du über die Quote versuchst, Plätze es gibt ja die sogenannten unquotierten Plätze und die quotierten Plätze, also einen Platz, wo alle kandidieren dürfen und dann einen Platz, wo nur explizit Frauen kandidieren dürfen.
Und vielleicht doch nochmal ganz allgemein zu Quoten, weil warum sind wir als Partei oder jetzt auch hier als Daniel und Theresa, warum sind wir eigentlich für eine Frauenquote? Weil das Problem ist natürlich, dass eine Quote auch zur Folge hat, und das lässt sich echt nicht bestreiten, das ist auch meine Erfahrung in der politischen Praxis, dass Frauen in Ämter oder auf Listen gedrängt werden, damit da halt eine Frau steht. Du musst das dann auch nicht machen, wenn du das nicht möchtest, dann trittst du halt zurück und der Mann nach dir rückt nach. Aber Hauptsache, die Frau steht da. Das ist halt auch ein Fakt.
Aber das ist ja so, das ist so eine Krücke, oder?
Ja, es ist eine Krücke.
Eine Quote ist eine Krücke.
Ist immer nur eine Krücke. Das ist nicht das Heilmittel, womit wir jetzt jede sexistische Diskriminierung einfach heilen können. Es ist echt nur ein Hilfsmittel, um es ein bisschen besser zu machen.
Also ich sehe das so aus der Männerperspektive. Es gibt bei den Männern, hast du immer genug Kandidaten. Die wollen immer nach vorne und das ist überhaupt kein Problem, jemanden zu finden.
Ja.
Und in der Regel, wenn auch alle das machen wollen, dann nimmst du auch den Frauen das Platz weg, wenn du keine Quote hast. Und eine Quote bringt zwei Sachen, finde ich. Das erste ist, sie macht Frauen in der Politik jetzt, um hier zu bleiben, sichtbarer. dort, wo sie wollen, aber vielleicht von einem Möchtegern-Alpha-Männchen weggedrängt werden. Und B, sie gibt aber auch Frauen die Chance, die sich nur unsicher sind, die sagen, hey, vielleicht will ich das machen, aber wenn da 20 Gorillas schreien, ich mach das schon, macht sie es nicht. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, traut sie sich eher. Und das Negative ist ja schon genannt, ne?
Das ist halt die Sache, und das ist das, was ich sehr positiv eben auch wahrnehme an der Quote, ist ein totaler Türöffner. Ich weiß zum Beispiel für mich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, für einen Vorstand zu kandidieren, wenn es nicht geheißen hätte, ey, guck mal, der Platz wird nicht besetzt, der wird unbesetzt bleiben, wenn du es nicht machst. Also klingt jetzt schon wieder, als hätte da jemand Druck auf mich ausgeübt, aber das war es halt eben auch nicht. Der Vorstand lief ja vorher auch ohne mich. Aber für mich kam dann noch die glückliche Situation dazu. Ich bin im April reingewählt worden und im November stand ohnehin schon wieder die Neuwahl an. Und ich bin eigentlich da dran gegangen mit, naja, gut, machst es jetzt mal ein paar Monate, guckst dir das ganze Ding mal so an und wenn es dir keinen Spaß macht, dann ist im November das ganze Ding halt eh, dann hat es sich gegessen, dann hat es sich erledigt, dann machst du es nicht nochmal. Und im Endeffekt macht es echt voll Spaß. Ich bin richtig, richtig gerne im Vorstand, aber ich weiß halt auch, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, außer mir ist da niemand, der auch nur Interesse daran hat, die Arbeit zu machen. Und wenn eben diese Quote nicht da gewesen wäre, dann wäre ich nicht in den Vorstand gegangen. Ja, und wahrscheinlich wäre dann vieles einfach anders gekommen. Und ich hätte, glaube ich, auch so, was mein politisches Engagement angeht, eine etwas andere Entwicklung hingelegt. Und ich weiß halt auch nicht sicher, ob ich dann für den Stadtrat jetzt kandidieren würde. Auch da haben wir Quoten.
Ja.
Jetzt haben wir den Bogen geschlagen.
So Quoten, also genau. Also du hast ja bei den ganzen Sachen, für die man kandidieren kann, Listen. Da ist es immer relativ easy, ne? Abwechselnd Mann, Frau. Schwierig wird es, wenn du Wahlbezirke hast, ne? Weil da kann halt eine Person nur antreten und naja, was machst du da? Da muss man halt gucken, dass man versucht, es ausgeglichen zu halten. Aber man
selbst das ist ja schwierig, weil man könnte jetzt Essen sicherlich, also mal ganz davon abgesehen, dass für uns als Linke ist ja es eher unwahrscheinlich, um nicht zu sagen sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendein Direktmandat bekommen können. Ja, sorry. Hier, wie sagt man so schön? Realistisch. Ich habe jetzt einfach mal linken Realismus. Ja, ich weiß. Eigentlich bin ich da ganz bei dir. Aber nichtsdestotrotz, es gilt ja auch für andere Parteien. Man weiß ja immer, wo kommt man gut an? Wo sind die eigenen Hochburgen? Und wie teilst du das dann auf? Teilst du dann einfach nach 1, 2, 3, 4, 5, wie die Wahlbezirke halt benannt sind, auf? Oder ich meine, ne, ein Schelm, wer da Böses denkt, aber man könnte die auch so aufteilen, dass eben die Frauen eher auf die Plätze gehen, die nicht so an die Wahlbezirke gehen, die nicht ganz so aussichtsreich sind, aber dann hat man wenigstens pari pari die Wahlbezirke aufgeteilt. Das ist ja auch scheiße.
Ja, deswegen, also ich glaube, momentan kannst du nicht viel machen, außer dass du sagst, okay, wir machen die Liste paritätisch, die Bezirke, also alle Listen, die wir haben, so gut es geht. Und bei den Bezirken musst du halt mit Augenmaß drauf gucken. Kann es am Ende nur hoffen, dass die Partei selbst eine kluge Entscheidung trifft. Das Thema ist aber nochmal irgendwie wichtig geworden, weil wir waren gestern auf einer Podiumsdiskussion, da kam das auch nochmal auf. Wie machst du das eigentlich? Sind Quoten das Richtige oder werden damit Frauen nicht erniedrigt? Von wegen Quotenfrau. Zuerst sollten nur 5 Männer drüber reden, aber Gott sei Dank konnten wir Tink reinschleusen. Und am Ende kannst du das alles nur verbessern, wenn du wirklich eine Gesetzesänderung vorsiehst, die zum Beispiel ein paritätisches Wahlgesetz oder ähnliches, wo da gibt es ja verschiedene Optionen, Mann, Frau jeweils pro Wahlbezirk und. Aber das strukturelle Problem dahinter löst sich ja nicht. Also es gibt ja Gründe, warum Frauen weniger kandidieren. Es ist ja nicht nur, weil es so viele Männer gibt, die Alpha-Männchen sind, sondern auch strukturelle Gründe, ne?
Und das ist auch keine Frage, die man mit einem Gesetz beheben kann, weil selbst wenn du ein paritätisches Gesetz, also ein Paritätsgesetz hast, dann bleibt ja immer noch das Problem, dass Frauen nicht 50% in den Parteien ausmachen. Und das ist in keiner Partei aktuell so. Bei uns sind es rund 30%, aber wenn wir mit 30% der Mitglieder die Hälfte der Aufgaben übernehmen sollen, dann wird's auch schon wieder schwierig. Dann ist es eben auch wieder eine Doppelbelastung.
So, ich habe jetzt auf etwas Bock. Sorry. Das ist nicht richtiger Themenwechsel, aber wir machen jetzt der Faktencheck. Willkommen beim Faktencheck der Linken in Essen 2020. Was glaubt ihr, wie viele Frauen kandidieren auf den Listen der Parteien und wie viele in den Wahlbezirken? Ihr werdet es häufig kaum glauben.
Lustige, funky Musik, die jetzt spielt, um ein cooles Rate-Game anzukündigen.
Wir fangen natürlich mit einer Partei an, bei der es vielleicht etwas einfacher ist. Die Grünen. Was glaubt ihr? Was glaubst du, Tink?
Hälfte, Hälfte. Weil die Grünen auch eine Quote haben. Und soweit ich weiß, in Essen da tatsächlich auch immer ganz gut aufgestellt sind. Jo.
Korrekt, die Liste ist pari-pari gewählt. Was ist in den Wahlbezirken?
Da sieht's schlechter aus.
Ja, eine Zahl.
Du hast es mir eben schon gesagt, also von daher...
Ich hab sie wieder vergessen, ehrlicherweise. Ich zähle gerade wieder.
Ich glaube, es war 13. 12 oder 13.
Moment. Boah, 12 oder 13. 12 oder 13 von 13. 42 Personen.
Ja.
Kommen wir zur nächsten Partei. Der SPD. Die ehemalige Sozialdemokratische Partei Deutschlands.
Ehemals sozialdemokratisch. Oh, oh. Ich weiß, dass uns ein paar Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen zuhören. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass Daniel Unrecht hat. Ich bin da einfach so... Ich weiß, es ist hart und es tut bestimmt auch weh, das zu hören, aber...
So.
Ja, ich habe ja eben schon reingespinkst. Das ist jetzt ja auch nicht mehr so schwer. Ich weiß, dass die Ratsreserveliste auf den vorderen Plätzen auf jeden Fall quotiert ist. Ich weiß jetzt nicht, bis wohin. Und gegen Ende dann irgendwann nicht mehr quotiert ist.
Mhm.
Jo, und die Wahlbezirke, da sieht es wahrscheinlich auch nicht besonders super gut aus.
Eine Zahl, rat mal.
Ich sage 12.
Fast. 14.
Ach, doch so viele.
Ja, in den Wahlbezirken stellt die SPD mehr Frauen auf, als es die Grünen tun. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, man könnte jetzt auch gucken, welche Wahlbezirke sind das genau? Sind das Stammbezirke der SPD oder eher die der CDU, die sie immer gewinnen?
Und also das ist ja nun mal auch Fakt. Wir, also als Linke, sind wir ja, wir stellen zwar Leute auf für diese Direktmandate, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir sie
nicht
kriegen.
Nicht verraten, das machen wir am Ende. Unsere.
Ach so, ja, nein. Ich wollte jetzt gar keine Zahlen nennen.
Okay, gut.
Ich wollte nur noch mal so ganz allgemein sagen, während die Grünen, würde ich behaupten, auch in Essen im einen oder anderen Stadtteil jetzt wahrscheinlich schon eine Chance haben, Direktmandate reinzukriegen.
Ja, im Süden wahrscheinlich.
Und das ist jetzt auch relativ neu. Also ich würde jetzt behaupten, seit letztem Jahr, bei der letzten Kommunalwahl war das definitiv noch nicht so wahrscheinlich. Aber wir haben ja auch bei den OB-Kandidaten 3 aussichtsreiche.
Nein, 4, hallo? Hallo?
Hallo,
ich hole dieses Mandat und ich krempel diese Stadt auf links mit allen Menschen hier zusammen. Und das Erste, was ich tun werde, ist entweder die ganzen Geschäftsführer entlassen, die so viel Geld kassieren, oder deren Gehalt drastisch kürzen.
Dann gehen sie alle von selbst.
Nein, ja, bei 160.000 Euro im Jahr, sorry, das ist so wenig. Davon kann kein Mensch leben, ne? Das ist ein niedriges Gehalt.
Ja, extrem wenig.
Ach, leck mir doch am Arsch.
160.000, das ist doch, warte mal.
So viel kriegt der OB.
Ich kann gerade nicht rechnen. Wie viel ist das im Monat? Mehr als 10.000.
Also, das Jahr hat 12 Monate. Dann nimmt man jetzt den Kalk, also den Rechner von Windows, tippt 168.000 Euro ein.
Den Kalk, oh Gott.
Drückt durch 12 und kriegt 14.000 Euro brutto pro Monat.
Boah, das ist doch echt nur ein Traum.
Wenn wir sagen würden, okay, nee, der kriegt auch Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld, also 13 Gehälter, also es sind 164.000, ne, nicht 68, wie gesagt. 164.000 durch 13, weil, ne, 13 das Gehalt, dann wären wir bei 12.615 Euro im Monat.
Alter, wenn ich über 2.000 Euro im Monat bekommen würde, wäre das schon mega, also es wäre schon richtig nice. Aber no.
Wo waren wir jetzt? Genau, bei den Parteien, den Listen und so weiter. Beim Faktencheck der Linken Essen 2020.
Am 13. September die Linke wählen. Okay.
Jetzt sind wir bei der nicht ganz so christlichen DU.
Ja. Die Liste, da habe ich ja auch schon reingeguckt. Die Ratsreserveliste ist nicht korruptiert.
Ich habe nicht reingeguckt.
Ich habe. Ah.
Du kannst mich mal fragen.
Ja gut, Daniel.
Ich will auch mal gefragt
werden. Dann rate mal und ich scrolle schnell, damit ich zählen kann.
Okay, die CDU ist eine sehr weibliche, eine sehr junge Partei. Das bedeutet, sie hat, weiß ich nicht, ein Fünftel Frauen auf der Liste? Ich weiß nicht mal, wie viele die Leute haben auf der Liste.
Ich zähle jetzt mal gerade bei den ersten 10 Plätzen durch. Ich kann nicht zählen. Moment. 1, 2. Also, und wir können jetzt hier natürlich auch nur nach Namen gehen. Also, es kann jetzt schon sein, dass hier die ein oder andere Frau oder die ein oder andere nicht-binäre Person untergeht. Wir machen das jetzt leider auch einfach nur fest an den Namen. Ne? Also nur für Transparenz. 3. Unter den ersten 10 sind 4 Frauen.
Echt? Auf der Liste?
Ratsreserveliste, ja.
Krass.
Tatsächlich, Platz 1 ist ein Mann und danach kommen 2 Frauen. Bei
der Ulmbruch ist der erste wahrscheinlich, wa?
Korrekt.
Aber bei der CDU wie bei der SPD gilt ja, zuerst ziehen die Direktwahlbezirke vor allem und das heißt, es sind sehr, sehr wenige Menschen, wenn überhaupt, also in den letzten Jahren sehr wenige, die über die Liste reinkommen. Ich habe jetzt gerade mal die Wahlbezirke durchgeguckt bei der CDU. Raten, wie viele Frauen sind Direktkandidatinnen zur Kommunalwahl für die CDU?
10.
Wenn ich mich nicht irre, ich glaube 11, aber fast, ja.
Ah.
Nice. Ja, also wieder auch hier, der Anteil entspricht nicht mal ansatzweise dem, wie das in der Stadtgesellschaft üblich ist. So, und jetzt kommen wir zur Linken.
Wollen wir nicht noch einmal über die AfD, über die FDP sprechen? Über die AfD sprechen wir nicht. Aber über die FDP...
Warte mal, dann muss ich mir aber die Liste auch aufmachen. Ein Funfact, die FDP hat wie viel? 128, 120, irgendwas über 100 Leute für die Reserveliste aufgestellt.
Da hat jemand große Hoffnung, würde ich behaupten. Wir haben 20 aufgestellt.
Es macht keinen Sinn, 100 noch was Leute aufzustellen. Was glauben die denn, wie viele Leute wegziehen? Oder sterben? Oder ich weiß es nicht, was Oi weh.
Oi weh.
Okay.
Ich finde, das Oi weh ist irgendwie, drückt sehr, sehr genau aus, was man so denkt. Oi weh. So ein bisschen wie Schmerzen und wie oje. Und irgendwie finde ich, das ist ein guter Ausdruck.
Alter Schwede, okay. Wie viele Frauen kandidieren auf den ersten 10 Plätzen für die sogenannten Freiheitlichen? Antwort?
Habe ich gerade richtig gezählt und es sind 2?
Ja, korrekt. 2 Frauen.
Oh Mann, ey. Also ich hab, also das ist so ein bisschen mein Hobby, über die FDP zu lästern in letzter Zeit, weil, also erstmal Karl Georg, der Oberbürgermeisterkandidat der FDP, was zum Henker ist los mit ihm? Also, wir müssen den Klimawandel multifaktoriell betrachten, weil vielleicht wird auch nur die Sonne wärmer. Und es ist nicht alles vom CO2. Es ist nicht alles vom CO2 abhängig. Brudi, niemand behauptet, es ist alles vom CO2 abhängig. Was gesagt wird und was ja auch wissenschaftlich unterstützt wird, ist, CO2-Einsparung ist das Beste, womit wir den Klimawandel verlangsamen können. Naja.
Sorry, Alter, ich schwöre, unter den ersten 10 hast du 3 Bullen. Bei der FDP.
Tiere Platz dürfen 1, auch antreten.
Platz 3, Platz 9.
Tja. Und noch eine kleine Anekdote. Wir waren
noch mehr. Oh, Entschuldigung, das ist ja noch mehr. Das hört ja gar nicht mehr auf.
Tja. Noch eine Anekdote über die FDP und Karl Georg im Speziellen. Daniel und ich waren auf einer Veranstaltung in Kettwig. Kettwig ist ein südlicher Stadtteil von Essen, relativ, ja, jetzt nicht unbedingt krass ländlich geprägt, aber halt mehr so Kleinstadt-Flair. Und da gibt's eine Ecke, die soll bebaut werden und die Anwohner möchten das nicht gerne, weil da eben ein Wald ist. Das Ganze gehört zu einem Grünring und überhaupt. Und die haben uns praktisch die ganze Gegend da gezeigt. Also nicht nur uns, sondern auch den anderen Oberbürgermeisterkandidaten, dem Oliver Kern von der SPD und Mehrdad Mustafizade von den Grünen und halt auch Karl Georg von der FDP. Und aufgrund von Corona haben wir halt die kleinen Rundgänge immer nur so mit 5, 6 Personen gemacht. Und wir waren, also Daniel und ich, waren mit Karl Georg und einem Kompagnon, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall auch FDP, so wie ich ihn verstanden habe, in einer Gruppe. Und es ist ja Corona, so wir sind da mit Masken rumgelaufen oder ich glaube, ja, wir sind mit Masken rumgelaufen, ne? Und ich habe aber auch versucht, Abstand zu halten, weil Maske alleine bringt's ja noch nicht so dolle. Man muss ja schon auch noch Abstand einhalten. Jedenfalls schmaler Weg, links und rechts alles recht dicht bewachsen. Und wenn du aber immer 1,5 Meter Abstand hältst, hören die anderen nicht so viel. Also habe ich versucht, so ein bisschen auszuweichen, damit wir halt mehr so in einer Gruppe stehen können und weniger in einer Linie. Ja, jedenfalls, ich weiche aus. Was macht Karl Georg und sein Kompagnon? Sich einfach eiskalt direkt vor mich stellen, sodass ich nichts mehr sehen konnte von der Person, die uns da rumgeführt hat. Noch besonders gut hören konnte, weil die beiden einfach einen Kopf größer sind jeweils als ich. Und ich habe gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. Und dann habe ich später noch versucht, ein Gespräch mit einer Person zu führen. Und der Kompagnon von Karl Georg hat mich einfach eiskalt ignoriert. Und ja, ich verallgemeinere jetzt nicht, aber schon irgendwie sehr klischeehaft, dass sie sich einfach so benommen haben, wie die letzten Showies im Wald, im wahrsten Sinne des Wortes. Du guckst nachdenklich.
Ich habe gerade ein bisschen nach den Berufen geschaut, was so alles kandidiert. Spannend, aber wir waren noch bei der Frage der Frauen, des Frauenanteils bei den Parteien. Yes. Wir hatten jetzt die CDU, wir hatten die Grünen, wir hatten die SPD, wir hatten die FDP. Und damit haben wir dann quasi die demokratischen Parteien aus dem Parlament, aus dem Bundestag mal abgedeckt. Und jetzt würden wir zu unserer kommen. Wir kennen die Zahlen ja natürlich, aber ihr könnt jetzt raten.
Ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit, um zu raten.
Genau. Frauenanteil auf Liste und Bezirk. Der Frauenanteil auf der Liste beträgt genau 50% von 1 bis Platz 20.
Yay.
Komplett durchquotiert. In den Wahlbezirken, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, haben wir allem Anschein nach auch den höchsten Frauenanteil aller Parteien. Bei uns sind nämlich 16 von 42 Bezirken, 41 Bezirken, jetzt bin ich völlig durcheinander, 41, von 41 Bezirken von Frauen besetzt.
Jo.
Das heißt, und selbst da haben wir den höchsten Anteil.
Was halt dahingehend witzig ist, als dass bei uns halt, wie gesagt, wir gehen überhaupt nicht davon aus, dass wir ein Direktmandat kriegen. Und das ist halt echt mehr ein Proforma-Ding. Also, es ist halt echt nicht realistisch, dass jemand von uns
doch. Es ist voll realistisch. Wir werden überall Direktmandate holen. Wählt die Linke. Die Linke setzt sich mit euch, für euch ein. Alles andere ist nur Quark mit Soße.
Ich würde nichts anderes behaupten, dass wir uns für die Leute einsetzen, mit ihnen einsetzen und alles gut. So, naja.
Wir müssen aber über eine Partei noch sprechen, weil sie mir manchmal ein bisschen auf den Sack geht.
Oh no. Oh no. Aber es ist doch nur noch Scheiße übrig. Naja gut, DKP sehe ich gerade, stritt ja auch.
Nein, ich möchte nicht über diese Partei reden. Also es gibt eine Partei, die in Essen momentan im Kommunalwahlkampf einen auf Feministus macht, einen darauf macht, sie hätte die einzige Oberbürgermeisterkandidatin. Fakt, stimmt. Aber sie verteidigt so ein bisschen, sag ich mal, die Underdog-Rolle, indem sie sagt, bei uns haben Frauen nur eine Chance, was zu werden. Bei euch anderen.
Wen verteidigen sie?
Naja, irgendwie, sie sind der Underdog, stellen Frauen auf und die anderen machen das nicht.
Ich habe verstanden, sie verteidigen die Annabelle Kroll und ich habe gar nicht gefragt, wer ist Annabelle Kroll?
Hallo Annabelle Kroll, wenn du zuhörst, melde dich mal. Wir haben dich aus Versehen benannt. Nein. Genau, tun also einen auf mega, mega feministisch. Also habe ich mir jetzt, oder haben wir uns jetzt mal die Liste angeguckt, die beim Wahlleiter vorliegt. Hast du gerade offen, Tink?
Mhm.
Dann, wie viel kandidieren denn und wie viele Frauen kandidieren für die Partei, die Partei?
Also 10 kandidieren auf der Liste. Davon muss ich jetzt auch nochmal gerade zählen. 1, 2, 3 Frauen.
Und die erste?
Die erste Frau steht auf Platz 3. Und ich würde jetzt behaupten, das ist kein aussichtsreicher Platz mehr.
Das ist maximal ein Kippelplatz, ja. Einer, der vielleicht einzieht, vielleicht aber auch eher nicht. Also so viel, also ich meine, boah, ist die Partei feministisch unterwegs, muss ich ja echt zugeben.
Naja, aber angesichts der relativ häufig auftretenden immer wieder Sexismusvorwürfe, ich bin nicht unbedingt überrascht.
Aber das Gleiche gilt ja doch für die Wahlbezirke. Hast du die noch offen? Ich mach's ja auch mal kurz auf.
Ich muss sie eben einmal
finden. Wenn ich eben richtig gezählt habe, auch bei den 41, ich komm immer auf 42, nur kurze Info, es gibt keinen Wahlkreis 13. Deswegen ist der letzte Wahlkreis 42 und man verzählt sich gerne. Sind es auch meiner Zählung nach nur 13 Frauen?
Ja.
Oder 12. So. Also auch wieder, wo ich sage, ey Leute, ist ja alles okay, so, man muss ja niemanden drängen, aber spielt euch doch hier nicht zum Verteidiger irgendeines Heiligen Grals auf. Was soll denn der Kackscheiß?
Ja. Yep. Oder wie die sehr schönen Lisa, also Lisa ist die linke sozialistische AG Frauen, und die haben nice Postkarten rausgegeben, die sind rot und auf denen steht drauf, sexistische Kackscheiße. Die werden auch schon mal auf Parteitagen eingesetzt, wenn Leute versuchen, quotierte Redelisten aufzulösen, weil das nicht cool ist. Weil die gibt's halt aus einem Grund, ne? Haben wir gerade erörtert, ja, warum wichtig ist. Naja, ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt. Man kann halt viel tun und viel machen und viel versuchen, aber Missstände gibt's halt definitiv auch in der Linken.
Ja, aber das ist halt, natürlich, das soll man kritisieren, darüber muss man reden, aber wenn ich mir jetzt einfach die ganzen Listen angucke der anderen, ist das ganz häufig ein riesiger Witz, was wir haben, also ein Problem. Ich habe mir jetzt auch mal angeguckt, aus Spaß ist halt die Berufe, es gibt eine schöne Liste vom Wahlamtsleiter, wer hat welchen Beruf und so, ich habe mal aus Spaß eingegeben, einmal Malermeister, unter all den Hunderten, vielleicht sogar tausenden Kandidierenden, rate mal, wie viele Malermeister es gibt.
Zwei.
Also ist ein klassischer Handwerksberuf, ne?
Zwei.
Korrekt. Zwei Stück. Einer tritt fürs EBB an und einer für uns. Die anderen haben keinen Malermeister dabei. Ich habe mal Verkäuferin eingetippt. Oder Verkäufer. Hast du, wenn ich so richtig gesehen habe, 4 oder 5 Stück. Und das ist jetzt gerade nicht ein Beruf, von dem es wenige Menschen hier in der Stadt gibt. Das heißt, eigentlich müssten viel, viel mehr Menschen, die Verkäuferinnen oder Verkäufer sind, auch im Stadtrat oder in irgendeiner der anderen Gremien vertreten sein.
Ich glaube halt, das ist halt immer auch ein strukturelles Problem. Also das, was wir jetzt eben mit dem Frauenanteil mehr oder weniger durchdekliniert haben, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt eben daher, dass Frauen im Allgemeinen eben immer noch als diejenigen gesehen werden, die vielleicht zu emotional sind, zu naiv, sich nicht durchsetzen können, die in die Familie gehören, an den Herd, was auch immer. Also es gibt ja 1000 Klischees. Ich glaube, ich mache mal gerade das Fenster zu. Es fängt nämlich an zu regnen.
Ja, also letztes Mal hatten wir Brutzelbrain, jetzt haben wir Regen. Und das Fenster ist zu.
So, jetzt mit geschlossenem Fenster. es ist eben immer auch eine Frage von Ressourcen. Das kann Geld sein, das kann Zeit sein und wie Ressourcen verteilt sind. Und gerade politische Arbeit verbraucht eben Ressourcen, gerade was Zeit angeht. Und wenn ich diese Zeit in andere Sachen stecken muss, zum Beispiel in Arbeit, weil ich sonst keine Wurst auf dem Brot habe oder erst gar kein Brot auf dem Teller, dann ist für mich natürlich auch nicht die Frage, ob ich politische Arbeit mache oder nicht, oder sondern dann gehe ich natürlich arbeiten, weil, ne, brauchen wir ja. Und jetzt ist natürlich Sexismus eine von den Formen, wie Ressourcen zu Ungunsten von Frauen verteilt werden. Und Rassismus ist ein Mechanismus, wie Ressourcen zu Ungunsten von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel verteilt werden.
Ich gucke gerade noch immer, was die für Berufe haben. Das lässt mich gerade nicht mehr los.
Das war jetzt eigentlich schon die perfekte Vorlage.
Ja, ich weiß, die perfekte Vorlage, nochmal über die Frage von Menschen mit Migrationshintergrund in der Kommunalpolitik zu reden. Aber, nur mal so, das ist EBB, das ist sowas wie die CSU Essens. Kriminaloberkommissar, Unternehmer, selbstständiger Kaufmann, pharmazeutisch-technischer eine Assistentin, ja, okay, aber das Vertriebsleiter, Geschäftsführer, Prokurist, IT-Consultant, Alter, was ist... Augenoptikerin. Ja, da sind auch ein paar normale Berufe in Anführungszeichen dazwischen. Aber
normal.
Ja, normal, was schon normal. Aber super viele leitende Funktionen einfach. Und ich wollte gerne mal schauen, was bei der FDP so ist. Das hatten wir ja schon. Polizeibeamte, Organisationsberaterin, Facharzt für diagnostische Radiologie.
Ja, das ist der KGA. Ja,
Jurist, Polizeibeamter, wow. Persönliche Referentin, dann ein Mitglied des Landtags, Diplom-Ingenieur, selbstständiger Kaufmann, Lehrer, Referent für Kommunikation, Unternehmensberater. Ja, so stelle ich mir eine FDP-Liste vor. Was ist denn bei der SPD oder CDU oder Grünen so? Ich gucke gerade, wo die sind. Wo sind denn die Listen?
Bei der CDU?
Ja, ich suche die gerade. Vielleicht
Diplom-Ökonom, Bankfrau, Bilanzbuchhalterin, Betriebswirt, Studiendirektor, Studiendirektorin. Bei uns stehen lauter Studierende drauf. Und hier stehen unsere Chefs quasi, wenn man das so sagen kann. Selbstständiger Unternehmensberater, Referent, Bankkaufmann, Fremdsprachenkorrespondentin, Lehrer, Rechtsanwalt, Rechtsanwältin, Oberstudiendirektor im Ruhestand und Chemielaborant im Ruhestand, Bilanzbuchhalterin, Geschäftsführer, Geschäftsführer, Doktorandin Neurobiochemie, Gewerkschaftssekretär bei der CDU, was es nicht alles gibt. Naja.
Ja, auch bei den Grünen sich Orchestermusikern, Lehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter, Pressesprecher, Psychologin, Lehrerin, Unternehmensberater, Beamtin, Diplomphysiker, wissenschaftliche Mitarbeiter, Hochschulleiterin für Sozialmanagement, Dozentin, Personalentwickler, Lektorin, Referatsleiter, Contentmoderator, Softwareentwickler, Kulturwirtin. Uff. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr
Menschen.
Aber
bei uns, bei uns ist das jetzt, wie gesagt, wir haben relativ viele Studierende draufstehen. Da ist Angestellter, ne? Hallo, Daniel, du.
Ja.
Studentin, that's me. Angestellte, Soziologe, Rechtsanwalt, Fachangestellte, Sozialbetreuer, Studentin, Rentner, Studentin, Student, medizinische Fachangestellte. Also, jetzt sind wir jetzt hier schon bei 11. Malermeister, Sozialarbeiterin, Student, Verkäuferin, Student, Studentin, Schüler, Landschaftsarchitektin und Lehrer.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Marvin Malocht nebenbei. Effi Malocht seit Ewigkeiten im Restaurant seiner Eltern nebenbei. Eigentlich ist er Kellner, kein Student. Okay, bald ist er fertig, das ist richtig, aber bis dahin ist das so sein Ding. Julia hat super lange als nicht Übersetzerin, Fremdsprachenlehrerin oder sowas?
Als Deutschlehrerin.
Genau, gearbeitet und so weiter und so fort. Also ist schon diverser. Also ich meine, Angestellter und Student ist, finde ich, immer etwas schwierig als Berufsbezeichnung, aber...
Ja, es bildet nicht wirklich viel ab. Aber das war ja eine Kritik tatsächlich auch, die wir bekommen haben. Unsere Liste würde aussehen wie für ein Studierendenparlament. Was aber halt, ich finde es schon schwierig, weil... Klar, da sind jetzt viele Leute, die irgendwie studieren mit bei, aber die Leute sind ja auch irgendwie zu uns als Partei gekommen. Und gerade wenn wir in den Kreisverband gucken, sind wir jetzt nicht unbedingt ein Kreisverband, der sich nur mit Hochschulpolitik-Themen auseinandersetzt oder...
Dann setzen wir uns damit auseinander.
Überhaupt gar nicht eigentlich. Also, okay, das klingt jetzt auch hart. Natürlich haben wir schon auch Leute, die sich damit auseinandersetzen.
Wo? Nee, nicht einen. Hochschulpolitik in Eschen? Wer?
Nicht?
Call me one name.
Effi?
Nö, null.
Gar nicht? Null. Naja, gut. Okay, aber er kennt sich im Bildungssystem.
Genau, Bildungspolitik, aber nicht Hochschulpolitik.
Okay, ja, ja. Doch, ich weiß von zwei, dass sie es eine Zeit lang, glaube ich, gemacht haben. Ben und Julia, glaube ich.
Die waren im Fachschaftsrat, klar. Aber das ist wieder ein bisschen was anderes, finde ich.
Bisschen handfester.
Ein bisschen handfester, ja.
Ja, ja. Nein, das sind ja auch wichtige Sachen, dass Hochschulpolitik läuft. Aber es ist halt als Kreisverband echt nicht so unser Thema.
Bleiben wir bei den Listen?
Ja.
Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wo wir eben schon hinleiten wollten. Die Frage von Migrantinnen und Migranten beziehungsweise Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte in der Kommunalpolitik. Und zwar ist es so, dass wenn ihr euch Essen anschaut, wir können das mal nachverfolgen, ihr geht auf www.essen.de. Essen hat ja jetzt eine neue Seite. Und dann gehen wir jetzt mal auf das Statistikamt. Wir suchen das mal jetzt. Zugewanderte, was? Nein. Zum Serviceportal. Dienste A bis Z. So, dann hoffen wir mal, dass wir unter S wie Statistisches Amt oder Statistikamt irgendwas finden. Natürlich nicht. Warum soll es das geben? Okay, früher hätte man das jetzt einfach googeln können. Essen hat auf jeden Fall mindestens ein Drittel, fast 40% Menschen mit einer sogenannten Migrationsgeschichte. Ein Drittel, also 30% der Stadt, hat fast auch einen nicht-deutschen Pass. Könnte man jetzt bestätigen, wenn man auf die Seite gehen würde. Schaut euch das nochmal an. Die neue Seite ist noch ein bisschen unstrukturiert.
Das ist so ein bisschen das Fiese. Die Seite wird jetzt halt neu gemacht in der Kommunalwahlkampfzeit. Was natürlich nice ist. So, wann gehen die Leute besonders auf die Seite der Stadt und wollen mal gucken, was da so geht und was der Stadtrat auch macht und solche Sachen. Ja, jetzt halt. Und dann die Seite neu zu machen, ist schon ein Dick-Move, sage ich mal.
Ja, genau. Also auf jeden Fall, die Stadt Essen besteht aus sehr vielen Menschen, die hier zugewandert sind. Wenn man es genau nimmt, sind alle irgendwo mal zugewandert, weil Essen ein Kuhdorf war mit 12.000 Einwohnern. Heute nicht mehr. Aber jetzt mal die ganz formale Begründung, nicht Begründung, sondern Definition. Das heißt, wenn man selber oder die Eltern oder die Großeltern zugewandert sind, beziehungsweise man keinen deutschen Pass hatte bei der Geburt, dann zählt man halt zum Menschen mit Migrationshintergrund. Und da gibt es Ausnahmen und hast du nicht gesehen, aber so grob. Und wir haben mal nachgezählt, das haben wir, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt, im aktuellen Stadtrat sitzt ungefähr eine Handvoll Menschen mit Migrationsgeschichte. Bei 90 Leuten, sagen wir mal selbst, wir sind nicht konservativ, wir sind nett. Wir haben einfach einige nicht erkannt, weil deutscher Name, aber Migrationsgeschichte. So, sagen wir mal, selbst wenn es 10 Leute sind, dann haben wir, ich kann nicht rechnen, wie geht das nochmal? 10, 90, irgendwas dann mit 11%, glaube ich. Ja, 11,11%. Bei einer Stadt, die ungefähr das Dreifache an Menschen mit Migrationsgeschichte hat. Das heißt, hier findet eine Unterrepräsentation statt. Ähnlich auch wie bei Frauen ist es einfach so, dass viel weniger Menschen mit Migrationsgeschichte in diesen Ämtern sind oder auf Plätze, aussichtsreiche Plätze gewählt werden. Ich erspare euch jetzt nochmal, oder ich glaube, wir sollten euch ersparen, nochmal durch die ganzen Listen zu gehen. Der Punkt ist, schaut euch sie an, es ist fast überall so, dass es sehr, 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 sehr wenige Menschen mit Migrationsgeschichte sind. In einer Stadt, in der es sehr viele davon gibt.
Ja.
Es ist noch mal weniger, wenn man sich die aussichtsreichen Plätze anguckt. Also nur mal die Grünliste zu nennen, unter den ersten 6. Oder nehmen wir mal sogar die ersten 9. Die heißen Jäger, Fliss, Schumacher, Kersch, Dominke, Papst, Zeb, Neumann, Berg. Das klingt alles sehr biodeutsch in großen Teilen. Mit Ahmad Umaydat kommt dann auf Platz 10 eine erste eindeutige Migrationsgeschichte. Und das hast du halt bei allen möglichen Parteien. Grüne, das war jetzt keine böse Absicht, dass ich euch genommen hatte. Das Fenster war offen. Und das ist ein Problem. Das ist ein massives Problem, dass man nicht auch darauf achtet, dass die eigenen Listen die Stadtgesellschaft widerspiegeln. Dass sie widerspiegeln, dass wir hier sehr, sehr viele Menschen haben, die als Gastarbeiter oder die Großeltern als Gastarbeiter hingekommen sind oder jetzt in den letzten 10 Jahren eingewandert sind oder sei es Russland, Deutsche, gibt so viele Gruppen, dass die auch irgendwie abgebildet sind, weil sie gehören zur Gesellschaft. Ich gucke gerade die SPD-Liste. Wo ist die? Ich muss jetzt doch nochmal reingucken.
Es gibt dann ja in Essen auch noch den Integrationsrat, auf den wir vielleicht nochmal ganz kurz eingehen können. Da wird halt, weil man sagt halt, ja, Essen, ne, wir sehen das ja auch als Stadt. Viele Menschen mit Migrationshintergrund, viele, die gar keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Irgendwie müssen diese Menschen ja auch an der Kommunalpolitik teilnehmen können. Und das versucht man dann über den Integrationsrat zu lösen. Tja, aber de facto.
Das ist ein NRW-Gesetz.
Ja, aber achso, okay. Nichtsdestotrotz hat der Integrationsrat nicht so wirklich viel zu melden. Also es ist halt auch wieder nur so ein Feigenblatt. Und das ist scheiße.
Ich finde, es gibt hier zwei klassische Probleme oder zwei Probleme, die zusammenkommen. Das erste ist, Menschen mit Migrationshintergrund sind häufig auch stärker von Armut betroffen, also sind von dem, was wir eben diskutiert haben. Ne? Man muss Zeit haben für Politik, man muss irgendwie vielleicht auch damit mal in Kontakt gekommen sein, das, was du genannt hast, Theresa.
Mhm.
Das gilt für sie umso stärker. Aber das zweite ist, dass man merkt das halt, dass das häufig noch nicht als normal angesehen wird, dass auf einmal ein Jovanovic, ein Öztürk oder ein El-Hudi oder so in der Politik mitmischen will, obwohl die Familien vielleicht schon seit 60, 70 Jahren, vielleicht auch erst seit 50 hier leben. Also dass es quasi als normal angesehen wird, wenn solche Menschen in der Fabrik malochen, aber ja nicht, auch, wenn sie mitbestimmen wollen.
Ist ja auch scheißegal, ob die jetzt seit 50 oder seit 5 Jahren hier sind. Ich finde auch nach 5 Jahren sollte man eigentlich mehr...
Ja, aber das ist das, was ich meinte mit diesem zweischneidigen Ding. Du hast das eine, finde ich, ist erstmal diese Sache, da sind Menschen, die sind Teil dieser Gesellschaft. Ja. Die sind nicht Fremde, die sind nicht Ausländer. Das sind Menschen, die hier hingehören, die einfach nur eine andere Geschichte haben. Vielleicht noch eine zweite Sprache können.
Gestern auf dem Podium ging es ja auch in der Kandidatenvorstellung drum, bei den Oberbürgermeisterkandidaten, warum kandidiert man denn jetzt hier für das Amt zum Oberbürgermeister und überhaupt? Und bis auf dich haben alle gesagt, boah, hier geboren, das ist das Größte und Schönste für diese Stadt überhaupt. Und du hast gesagt, also ich komme nicht aus Essen, ich habe jetzt noch nicht seit von Geburt an die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre das bei dir sind.
Ich bin jetzt, wie alt bin ich?
Du bist 33.
Ich glaube, ich habe jetzt, boah, alter Schwede, 7 Jahre lang die deutsche Staatsbürgerschaft.
Okay, ja. So, und ich finde, das ist eben auch eine super wichtige Perspektive. Menschen, die da auch erstmal sich für einsetzen mussten, hier wählen zu dürfen, hier Politik machen zu dürfen und tatsächlich Einfluss nehmen zu dürfen und all solche Geschichten. Und ich finde, ehrlich gesagt, für dieses, ja, ich bin in Essen geboren und hier aufgewachsen, hast du nichts für getan. Das qualifiziert dich null. Null!
Was? Nein? Was? Ich bin in Essen geboren, hier aufgewachsen, bin nie wirklich weg gewesen, hab mich hier immer nur versteckt. Was?
So, das ist halt, da hätte ich es spannender gefunden. Also das ist so schmückendes Beiwerk, maximal.
Ja, aber das soll doch immer in den ganzen Diskussionen zeigen. Ich fühle mich so verbunden mit dieser Stadt. Diese Stadt ist so geil. Hör mal, und ich möchte mit euch die ganze Stadt so... Ach, das ist... Ach, mir fehlen einfach die Worte. Das
die
ist
Sache
so
ist halt... Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, warum mache ich das? Ich hätte genauso gut in Bad Oeynhausen antreten können. Was oder in Ding? Köln. Bad Oeynhausen, kennst du es nicht?
Doch.
Da ist eine große kardiologische Klinik.
Das muss ich nicht wissen. Das ist ein Kurort, eindeutig mit Bad davor.
Ich hätte sonst wo antreten können. Ich habe mich nicht entschieden, für den Stadtrat zu kandidieren, weil ich Essen so ultra geil finde. Ich habe mich entschieden zu kandidieren, weil ich gerne mit den Menschen vor Ort hier zusammenarbeite, weil ich hier eine Atmosphäre habe, die ich so in meinem Leben noch nicht erlebt habe und wo ich mit den Menschen zusammen gestalten will. Und ich finde, das ist ein viel tiefgreifenderer Beweggrund als, ja, also ich bin hier geboren und aufgewachsen, das Schönste und Größte, was ich mir vorstellen kann. Brudi, da kann ich bestimmt Leute an der Bushaltestelle anquatschen und die sind genauso qualifiziert. Also, was jetzt nicht heißen soll, dass das das Einzige gewesen wäre, was sie gesagt haben, aber das ist mir halt bei Kufen, bei Merdat und bei Olli aufgefallen, dass das halt bei allen drei so ein Grund war, der für sie scheinbar so tiefgreifend und bewegend ist.
Bei Merdat muss man aber sagen, er ist nicht hier geboren, aber er ist irgendwie schon als kleines Kind hier hingezogen, hat er gesagt, glaube ich.
Okay, oder
genau,
das.
Genau, aber auf jeden Fall hier aufgewachsen und bla. Und dann vor allem am besten immer die Stadtteile benennen, wo man schon ewig und 3 Jahre aktiv war oder gelebt hat. Nee, das ist immer, ist klar, warum man es macht, aber ich finde es echt uncool. Das Zweite, also kommen wir nochmal zu den strukturellen Problemen. Das Erste haben wir schon benannt bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Das Zweite ist, glaube ich, dass es natürlich auch noch immer einen gewissen strukturellen Rassismus gibt.
Ja.
Den will ich jetzt nicht allen Politikerinnen und Politikern und sonst was unterstellen, aber ich finde es halt total schwierig, wenn man eine Liste in einer Stadt aufstellt, die so bunt ist und dann irgendwie der erste Mensch mit offensichtlicher Migrationsgeschichte, also von, sagen wir mal so, einer Migrationsgeschichte, die auch mit Rassismus zu tun hat, weil du kannst ja auch aus Holland kommen oder so und dann ist das eher was anderes. Niederlanden, Entschuldigung. Und dass du dann irgendwie erst pro forma auf Platz 10, 20 oder sonst was kommt, ist ein Problem. Also wir haben ja unsere Liste nicht nur durchquotiert, was weiblich angeht. Wir haben ja auch unter den ersten 10 Kandidierenden 40% in Migrationsgeschichte, also mit Rassismus behafteter Migrationsgeschichte. Und wenn du die gesamte Liste nimmst, bist du bei 35 oder 30, ich weiß es nicht ganz. Also mindestens jede dritte Person, also entsprechend wie in der Stadtgesellschaft. die bei uns kandidiert.
Bei den aussichtsreichen Plätzen. Also wenn wir jetzt sagen, die ersten fünf.
Ich zähle mal die ersten zehn.
Okay, wenn wir jetzt aber von den aussichtsreichen Plätzen ausgehen, sagen wir mal die ersten fünf, weil wir optimistisch sind.
Sechs, wenn ich optimistisch bin.
Sechs, wenn du optimistisch bist. Hm? Ja gut, dann halt sechs, weil wir optimistisch sind. Boah, fuck, jetzt muss ich erstmal in unsere eigene Liste nochmal reingucken. Oh Gott, dieses blöde Dokument ist aber auch so kacke unübersichtlich.
Platz 1, ja. Daniel mit Migrationsgeschichte. Platz 2, Theresa.
Nein. Also ich meine, ich weiß, dass ich Familie habe, die aus den Niederlanden gekommen ist, vor 200, 300 Jahren das oder so. Nein, das zählt wirklich sowas von überhaupt gar nicht.
Platz 3, Heike.
Nein.
Kommst du aus dem Osten, aber nein. Platz 3,
Stefan.
4, nicht 3, 4, Stefan. Auch keine. Platz 5,
unsere liebe Devran.
Migrationsgeschichte. Platz 6,
Schwan.
Migrationsgeschichte.
Yep.
So, und auf Platz 8 oder 7 kommt auch irgendwo noch Effi oder so. Also, das sind auf jeden Fall 4 von den ersten 10, haben eine Migrationsgeschichte. Und ich habe mal alle Kandidaten, die wir haben, durchgezählt. Also Wahlbezirke und so weiter und so fort. Du kommst auf ungefähr roundabout 30-35% bei allem. Und das entspricht halt wirklich dann auch der Stadtgesellschaft. Und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist auch, wenn du den Bundestag anguckst. Bei uns haben knapp 20% aller Abgeordneten einen Migrationshintergrund. Bei der CDU sind das gerade mal 2,5%. Oder 9? Irgendwas mit 2, sehr wenig. Und das ist ein Problem, das sich dann widerspiegelt in der Frage, wir sind eine repräsentative Demokratie. Das bedeutet, ich wähle einen Menschen, der mich im System repräsentiert und das umsetzen muss oder soll, was er mir versprochen hat, wofür ich ihn gewählt habe. Ich finde, dazu gehört aber noch ein zweiter Punkt. Es müssen auch Lebenswirklichkeiten repräsentiert werden. Mhm. Und wenn nur bestimmte Berufsgruppen, nur bestimmte Menschen mit bestimmten Erfahrungen gewählt werden, fehlt im ganzen Prozess natürlich auch eine Stimme beziehungsweise der Blickwinkel der anderen Menschen. So.
Und klar, man kann das ein Stück weit auch sicherlich auffangen, wenn man die Arbeit da reinsteckt, immer wieder gezielt auf Berufsgruppen, die nicht oder Gruppen, wie auch immer sie sich darstellen, zugeht und mit genau den Menschen spricht, die eben nicht repräsentiert werden. Ja, das ist ja auch das, worin ich die Stärke unserer politischen Arbeit als Partei oder als Kreisverband besonders sehe. Aber das kann ich längst noch nicht von allen anderen Parteien so behaupten. Kann ich wirklich nicht.
Genau, und damit kommen wir dann aber auch in diese Situation, dass sich Menschen tatsächlich nicht mehr repräsentiert fühlen, also ne, diese sogenannte Politik- oder Politikerverdrossenheit, dass sie auch Parteien wie die Partei wählen. Also mich ärgert das zwar immer, dass Leute die wählen, aber ich verstehe, woher das kommt. Das ist ja eine Krise der Repräsentationslogik. Und deswegen müsste man auch super viel an dem System, was wir haben, ausschrauben. Vielleicht müssen wir das nicht heute ausführen, aber googelt mal Stichwort Rätedemokratie nur als Beispiel oder auch die verstärkte direkte Demokratie, die dazugehört. Aber es ist vor allem die Frage der Wähl- und Abwählbarkeit von Menschen, die wichtig ist, glaube ich, weil momentan ist es einfach so, ihr wählt jemanden, dann ist er 4-5 Jahre lang der sogenannte Repräsentant und man kann ihn nicht loswerden, egal was für ein Bockmist er baut. Und das ist ein Problem, weil die Menschen, was heißt die Menschen, wir alle vergessen schnell, was vor 2, 3, 4 Jahren war, erinnern uns gerne an das, was vor einem Jahr war. Und wenn jemand von 5 Jahren, 4 Jahre Bockmist macht und das Letzte dann denkt, oh, Wahlkampf, ich muss wieder was tun, ich sage jetzt keine Namen, das ist ein Problem. Und damit beschäftigen sich ja schon Wissenschaftlerinnen und Ehrenamtliche und hast du nicht gesehen, schon länger, dass wir da in einer gewissen Krise sind, zu Recht. Fassen wir zusammen. Wir haben
am 13. September die Linke wählen. Das auf jeden Fall das Wichtigste, was ich hier rausnehmen mit. Oh fuck.
Kennst du diese alten George Foreman Werbespots? Diese ganzen Super RTL und du darfst sowas nicht gucken, ne?
Korrekt.
Ach verdammt.
Erstens das Leute, und zweitens bin ich 10 Jahre jünger als du. Ich glaube, wir haben halt einfach ein bisschen unterschiedliche Kindheiten erlebt.
Das ist super. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn die diese Dauerwerbespots hatten. Das läuft heute manchmal noch auf diesen privaten Anbietern, privaten Anbieter im Fernsehen. Und da geht's dann ja immer um den Grill, um irgendein Bügeleisen oder so. Und ein Freund, ein Kumpel von mir, ein Genosse und ich haben uns dann einen Scherz draus gemacht. Ja, er ist derselbe Jahrgang wie ich, Tink. Das am Infostand nachzumachen. Und dann ging das so. Hey Jasper, hast du gehört? Da gibt es eine Partei, die setzt sich wirklich für den Mindestlohn von 13 Euro ein. Und die Antwort ist, was? 13 Euro? Das ist ja unglaublich. Da musst du mir mehr erzählen. Und dann ging das die ganze Zeit so hin und her. So müssen Werbespots klingen, sonst sind das keine Werbespots. Das ist...
Was? So müssen Werbespots klingen?
Unglaublich! Hättest du das je gedacht, Theresa?
Und deswegen am 13. September die Linke wählen!
Wow! Das ist so klasse!
Oh Gott! Ich glaube, besseres Outro kriegen wir... Jetzt muss das Outro doch noch auch noch in diesem Stil sein. Ich glaube, es wird nicht mehr viel besser, aber wir können es ja mal versuchen.
In diesem Stil?
Wow. Mhm. Deswegen folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok.
Wir haben TikTok?
Als Partei.
Ach so, ich dachte, wir haben TikTok.
Nicht, dass da viel passieren würde. Nö. Aber wir haben's.
Wir haben eine unglaubliche Medienpräsenz. Es wäre so toll, wenn ihr uns da auch folgen würdet.
So geilo. Jo. Und deswegen, nächste Woche gibt's schon die neue, die nächste Folge von Spitzenschneiden. Schaltet wieder ein, es wird großartig. Da fliegt euch die Unterhose vom Hintern weg. Okay, das klingt nicht sexy.
Das klingt eigentlich eher fast schon wie so ein Outtake am Ende. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr findet wie immer alle möglichen Infos zu den Statistiken, zu den Links zu den einzelnen Parteien unten. Falls ihr noch Fragen habt oder Kommentare habt, schickt sie uns gerne. Ihr habt noch 2-3 Wochen Kommunalgedönse vor euch. Wir werden nächstes Mal mehr über Inhalte reden, weniger über die Form. Und dann geht's wieder auch zu bundespolitischen Themen. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.